Radio 1.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an den 28. Juni 2026, einen Tag, der sich leider im wahrsten Sinne des Wortes vielen geradezu ins Gedächtnis eingebrannt hat, nämlich die Hitzewelle in Deutschland erreichte Höchstwerte. In Brandenburg an der polnischen Grenze wurden gar 41,7 Grad gemessen, klarer Rekord. Und heute wissen wir, diese Hitze war tödlich, und zwar für viele. Gestern hat das Robert-Koch-Institut einen neuen Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität veröffentlicht. Und danach sind Anfang Juli über 6.800 Menschen hitzebedingt gestorben. Der Großteil davon in der extrem heißen Woche vom 22. bis zum 28. Juni. Das sind schon jetzt deutlich mehr Menschen als im gesamten Vorjahr. Darüber wollen wir sprechen mit dem Mediziner und Anästhesisten Professor Dr. Christian Schulz. Er ist heute Teil der Geschäftsführung und inhaltlichen Leitung des Vereins Deutsche Allianz Klimagesundheit, Klima und Gesundheit, kurz KLUG. Schönen guten Tag, Herr Schulz, ich grüße Sie herzlich.
Hallo Herr Wiebrecht, vielen Dank, dass wir sprechen können.
Hitze ist ja ein leiser Tod, aber offensichtlich kann man ihn messen, indem beispielsweise das Robert-Koch Übersterblichkeit entwickelt, also beziehungsweise bemisst. Normalerweise sterben so und so viele Menschen, diesmal sind so und so viele gestorben. Wie belastbar sind denn aus Ihrer Sicht diese Zahlen?
Die Zahlen sind sehr belastbar, es sind die besten, die wir haben. Wir berufen uns immer auf das Robert-Koch-Institut auch, weil wir denken, dass es wichtig ist, auch die wahrscheinlich eher ja konservativen Annahmen da zu wiederholen. Und deswegen ist es das Beste, was wir haben.
Die Zahlen zeigen ja, dass Deutschland noch offensichtlich noch nicht verstanden hat, wie gefährlich Hitze ist. Woran liegt das?
Wir sind spät dran. Wir sind nicht vorbereitet. Wir haben ja in anderen Ländern gesehen, dass die schon sehr viel länger sich damit beschäftigen, auch weil die Auswirkungen damals schon sehr viel spürbarer waren, wie so eine Art Bergamo-Effekt. Wir sind nicht vorbereitet. Wir sind überrascht worden, obwohl wir aus unserer Organisation heraus seit vielen Jahren das vorhergesehen haben. Und es wird einfach weithin unterschätzt. Es wird unterschätzt, wie tödlich es ist. Es wird unterschätzt, wie leise das auch vonstatten geht. Es ist nicht begleitet von den entsprechenden Bildern. Und jetzt im Moment erleben wir ein langsames Aufwachen und die Möglichkeiten dann eben auch jetzt angemessen zu reagieren.
Wenn wir von 6.800 Menschen mal ausgehen, wer stirbt denn da eigentlich woran?
Grundsätzlich ist es so, dass wir in Bezug auf Hitze eine vulnerable Gruppen identifizieren oder unterscheiden müssen. Das sind die Schwangeren, das sind kleine Kinder, das sind vorerkrankte Menschen, aber es sind natürlich, es sind Menschen, die im Freien arbeiten oder die bei großer Hitze Sport machen. Das sind vor allem aber natürlich ältere Menschen und dann insbesondere diejenigen, die alleine leben, die unbeobachtet sind. Und es sind auch mutmaßlich die jetzt die größte Gruppe ausmachen.
Würden Sie eigentlich im Zusammenhang, wir haben ja auch gerade gehört, zumindest in unseren Nachrichten, dass in diesem Jahr schon 100 Menschen quasi ertrunken sind, ist das auch eine indirekte Folge aus Ihrer Sicht oder muss man das getrennt betrachten?
Es ist mit Sicherheit so, dass wenn es heiß ist, dass mehr Menschen ins Wasser gehen und deswegen die Wahrscheinlichkeit einfach allein durch die größere Menge Menschen im Wasser zunimmt, aber die Gründe dann in dem, also das sind andere Vorkehrungen, die man treffen muss. Deswegen plädiere ich stark dafür, das auch getrennt zu betrachten.
Mhm. Die erste Reaktion, die wir bundesweit eigentlich gesehen haben, war, jetzt müssen wir über mehr Klimaanlagen nachdenken. Was ist denn Ihre erste Reaktion, wenn Sie daran denken, wie man dem Problem abhelfen kann oder es mindestens mal mindert? Weil das Klima können wir so schnell nicht ändern.
Ja, das allererste im Moment ist, dieses Ereignis auch als Großschadensereignis anzuerkennen. Wie Sie schon gesagt haben, wir haben 6.800 hitzebedingte Todesfälle und das ist eher konservativ gerechnet. Wir haben ökonomische Schäden, die mutmaßlich in die Milliarden gehen durch dieses Ereignis. Wir haben Gesundheitseinrichtungen gehabt, die weit jenseits der Belastungsgrenze waren. Es gibt Medienberichte über Bestattungsinstitute, die nicht mehr hinterherkamen. Es sind viele Bundesländer betroffen. So, das Erste ist jetzt, innezuhalten, den Schaden zu bemessen und dann zu überlegen, was können wir eigentlich jetzt besser machen? Was können wir kurzfristig auch besser machen, falls so eine Hitzewelle wieder auftritt? Dafür muss man auf den verschiedenen Ebenen sich zusammensetzen und überlegen, wie können wir schnell mit einem auch ressourcenarmen und vor allem mit wenig Investitionen verbundenen Maßnahmen ergreifen, um dem gerecht zu werden.
Also wenn 6.000 Menschen durch ein Virus gestorben werden oder beispielsweise bei einem Unfall oder wie auch immer bei einer Katastrophe, wäre das ein ganz großes Thema. Warum ist es offensichtlich nicht möglich, das Thema auf eine Agenda zu setzen, die auch zu langfristigem Handeln verpflichtet?
Ich kann da zum Teil nur spekulieren, aber es ist natürlich klar, wenn wir so ein Ereignis haben wie im Ahrtal, was sich jetzt ja gejährt hat letzte Woche oder diese Woche, hat das Bilder generiert, wo kein Politiker anders konnte, als dort hinzufahren und Präsenz zu zeigen. Auch dieses Jahr war der Bundespräsident da und der Bundeskanzler da. Mhm. Das haben wir bei Hitze nicht. Sie haben gesagt, das ist ein stiller Tod. So, das heißt, wir generieren, es gibt keine Bilder dazu. So, das nächste ist, wenn wir Hitze verstehen und auch verstehen, dass diese jetzt häufiger werden, intensiver werden, dann verstehen wir auch, das geht schneller, als wir dachten. Wir realisieren, dass wir viel weiter, viel schlechter vorbereitet sind, als wir gerne wären. Und das haben Sie auch schon genannt, es kommt natürlich mit ganz viel Kraft wieder die Frage um die Ecke, ja, wie soll das eigentlich gehen ohne einen angemessenen Klimaschutz? Das heißt, wenn wir uns dieser Frage stellen, stellt sich unweigerlich eine ganze Kette an anderen Herausforderungen und davor ducken sich viele weg.
Ich war jetzt gerade in Trier, wirklich eine schöne Stadt mit einem historischen Altstadtkern, der sich wirklich sehen lassen kann. Und ich war einigermaßen verwundert. Nicht ein einziges Bäumchen, nicht eine einzige Stelle, wo Schatten ist. Das Gleiche gilt auch für den Gendarmenmarkt. Jetzt haben wir über Versiegelung geredet. Das sind quasi alles öffentliche Aufgaben. Wie weit ist denn das Spektrum? Wo sehen Sie denn bei den einzelnen Menschen, bei uns, bei Ihnen, bei mir, die Aufgaben, überhaupt die Möglichkeit, sich vor Hitze schützen zu können, außer zu Hause zu bleiben?
Sie haben jetzt gerade schon die Investitionsmaßnahmen genannt. Dafür wird es Zeit brauchen. Dafür wird man natürlich auch finanzielle Mittel bereitstellen wollen. Was können wir Einzelne tun? Wir können erstmal auf uns selber aufpassen. Das hat was mit dem eigenen Verhalten zu tun. Und noch mindestens genauso wichtig ist auf die anderen aufzupassen. Das heißt, wo sind in meiner Nachbarschaft vulnerable Personen? Wo sind ältere Menschen, die einsam sind, alleine sind? Wer kümmert sich um sie? Wie organisieren wir uns in diesen Konstellationen, damit jeden Tag nach denen gesehen wird? So, das ist also ganz wichtig, das auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen und damit dann für sich selber persönlich abzuleiten, wo ist mein Beitrag, was kann ich tun, damit wir das zusammen gut überstehen. Mhm.
Klimaanlagen scheinen momentan das Mittel der Wahl und der Stunde zu sein. Stimmen Sie zu?
Klimaanlagen anzuschaffen ist eine Möglichkeit, um an bestimmten Stellen Abhilfe zu schaffen, wo es keine anderen Optionen gibt. Es ist auf keinen Fall die einzige Lösung, weil sie mit einem hohen Energieverbrauch einhergehen und damit auch die Energieknappheit natürlich wieder befördern. Sie führen dazu, dass die Wärme aus dem Inneren in die Umgebung abgeleitet wird, wo es dann noch heißer wird. Insofern ist es klar, für bestimmte Situationen ist es wichtig, die einzusetzen, aber es ist kein Allheilmittel.
Es heißt, dass Frankreich aus dem Hitzesommer 2003 schon gelernt hätte und dass man da erkannt hat, dass Hitze vor allen Dingen ein soziales Problem ist. Also man muss wissen, wer ist betroffen, wer ist der einsame Mensch, wer sitzt da möglicherweise in meiner Nachbarschaft, so wie Sie es auch genannt haben. Ist denn das in Frankreich aus Ihrer Sicht dann erfolgreicher geworden? Gibt es dort vergleichsweise weniger Hitzetote? Ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen.
Frankreich ist durch diese Maßnahmen, durch das Setzen auf der Agenda und das stetige Verbessern seit 2003 besser geschützt, weil diese Implementierung in der Fläche viel weiter fortgeschritten ist. Gleichwohl ist es so, dass Frankreich jetzt die dritte Hitzewelle im Moment erlebt. Sie sind schwerst betroffen. Sie haben trotz dieser Maßnahmen viele tausende Tote und die entsprechenden Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft. So, deswegen, wir können von Frankreich viel lernen und gleichzeitig zeigt es eben auch, wo Grenzen erreicht werden können in Bezug auf Anpassung.
Über die neue Statistik zu hitzebedingten Todesfällen, das Robert-Koch-Institut hat in dieser Woche festgestellt, dass 6.800 Menschen in mittelbarer, unmittelbarer Folge der Hitzewelle Anfang Juli gestorben sind. Das war dazu Professor Christian Schulz, Geschäftsführer und inhaltlicher Leiter beim der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und ich danke Ihnen für das Gespräch. Ein Hinweis noch für Sie, geneigte Hörerinnen und Hörer. Es gibt zwar keinen Hitzeschutzplan, aber zumindest ein nettes Tool für die nächsten heißen Tage. Es gibt eine Berliner Erfrischungskarte, die Sie dann online unter dem Titel auch genauso finden. Da sind zahlreiche Orte in Berlin aufgelistet, an denen es schattig, kühl und windig ist oder es Wasser gibt. Vielen Dank, Herr Schulz. Angenehmes Wochenende, soweit es geht.
Vielen Dank, Herr Wiebrecht.
Tschüss.
Schönes Wochenende.